Blood Sugar Lounge.
Es ist die Blood Sugar Lounge.
Blood Sugar Lounge?
Blood Sugar Lounge.
Hallo und herzlich willkommen zur sechsten und damit allerletzten Folge Blood Sugar Lounge fragt nach. In der ersten Staffel spreche ich mit Diplompsychologin Susanne Baulig. Sie ist Leitung Schwerpunkt und Psychodiabetologie und psychologische Psychotherapeutin. Mein Name ist Lena Schmidt, ich bin Redakteurin im Kirchheim Verlag und stelle in der ersten Staffel Susa viele Fragen zum Überthema Diabetes und Psychologie. Heute haben wir uns was ganz Besonderes ausgedacht, nämlich wir hatten einen Interviewgast. Dazu kommen wir aber erst später. Jetzt möchte ich erstmal die Susa begrüßen und fragen, wie geht's dir denn heute?
Hallo, mir geht's gut, aber ich bin heute so ein bisschen mit einem lachenden und weinenden Auge dabei, weil es ja, wie du eben schon gesagt hast, unsere letzte Folge ist.
Ja, das ist wirklich traurig, aber wer weiß, vielleicht haben wir ja irgendwann nochmal ein Revival.
Oh, also da bin ich sehr gespannt.
So, ich habe auch wieder ein paar Fragen für dich vorbereitet.
Mhm.
München oder Hamburg?
Hamburg, ganz klar. War ich gerade letztes Jahr erst, war super.
Prima. Diabetes-Journal oder Diabetes-Online?
Also die Frage darfst du mir doch nicht stellen. Also ich kann mich doch jetzt einfach nicht entscheiden, aber natürlich, in dem Fall nehme ich natürlich online.
So, und jetzt die wichtigste Frage. Podcast oder Videotutorial?
Bei Videotutorial muss ich leider automatisch an Schminktutorials denken, deswegen nehme ich die Podcasts.
Ich musste auch an Schminke denken, ist gut. Und nun begrüße ich erstmal unseren Gast. Wir haben heute einen wunderbaren Gast, das ist nämlich die Jasmin Thiel. Sie ist Typ-1-Diabetikerin und auch Autorin in der Blood Sugar Lounge. In ihrem Podcast Psychosomatisch spricht sie mit Adrian Famula, ebenfalls Typ-1-Diabetiker und auch Coach in der Blood Sugar Lounge, über das Leben mit Diabetes und was es so mit sich bringt. Herzlich willkommen, Jasmin.
Hallo, servus.
Schön, dass du da bist und schön, dass du heute deine Geschichte mit uns teilen magst. Ganz zum Anfang, es geht vor allen Dingen um das Thema Essstörungen. Du hast da eine kleine Geschichte oder eine größere Vergangenheit damit. Magst du uns kurz erzählen, was waren so die ersten Anzeichen für deine Essstörung und was war für dich der Moment, wo du gemerkt hast, ach guck mal, da läuft ja was aus dem Ruder?
Genau, also ich habe Diabulimie. Und das hat angefangen, ich denke mal, da war ich so, ja, 13 Jahre alt. Also, um es kurz zu machen, ich wurde mit 11 auf Diabetes diagnostiziert, habe natürlich davor viel abgenommen, durch die Diagnose wieder extrem zugenommen. Man muss dazu sagen, dass ich schon immer recht übergewichtig war als Kind. Also, das ging auch in den dreistelligen Bereich. Und man hat dann zugenommen und zugenommen und zugenommen. Und eigentlich war der Effekt, dass ich dann irgendwann rebelliert habe. Mich hat das alles extrem eingeengt mit dem Diabetes, die Kontrolle, ständig, wie ist dein Blutzucker, was hast du gespritzt, was hast du gegessen? Und ich habe dann aus Trotz und Rebellion einfach mal das Insulin weggelassen. Immer wieder Mahlzeiten dafür nicht gespritzt oder auch heimlich gegessen. Und dann hat man natürlich ziemlich schnell den Effekt gemerkt, dass ich natürlich abgenommen habe.
Und das war für dich wahrscheinlich in dem Moment jetzt erstmal normal, dass du das machst und dass irgendwie dieses positive Feedback vom Körper, in Anführungszeichen.
Also mir war ziemlich schnell klar, dass das der Effekt vom Insulin weglassen ist, weil ich mich auch dran zurückerinnert habe, dass ich so viel abgenommen habe, als ich eben diagnostiziert wurde. Hm. Und es hat dann, glaube ich, nicht lang gedauert, vielleicht 1-2 Monate, bis ich das dann, sagen wir so, professionell gefahren habe. Also ich habe dann wirklich kalkuliert und geschaut und notiert, wie viel Insulin muss ich abgeben, so dass ich genug abnehme, nicht umkippe und mich auch nicht ständig übergeben muss. Also das war wirklich dann praktisch ein System, nach dem ich gelebt habe, wo ich auch immer wieder Stellschrauben verändern musste, Wenn mir mein Tag total übel war, habe ich eben wieder ein bisschen mehr Insulin gespritzt. Und wenn dann die Waage stehen geblieben ist, habe ich wieder weniger gespritzt. Und das ging ungefähr 1,5 Jahre so, war ich dann schon ziemlich im Untergewicht. Und dann kam Tag Zero, weil dann bin ich zusammengebrochen. Ich habe eine Ketoazidose bekommen und wurde dann ins Krankenhaus gebracht und wurde da auch wiederbelebt, weil ich weg war. Und eigentlich hatten mich die Ärzte auch schon aufgegeben, haben meiner Mutter auch gesagt, so, das war's jetzt, ihre Tochter ist verstorben. Meine Mutter hat aber so Randale gemacht im Krankenhaus, dass sie es nochmal versucht haben und mich dann eben zurückgeholt haben.
Wahnsinn. Und sag mal, ich würde noch mal gerne einen Moment zurückspringen zu dem Moment, wo es noch nicht passiert ist, diese Krankenhausaufnahme. Hat dein Umfeld, ist das nicht aufmerksam darauf geworden, dass du wahnsinnig dünn warst und dass da irgendwas schieflaufen muss?
Also eigentlich habe ich nur Komplimente bekommen. Ich habe nur gehört, wie schön ich aussehe, was für eine schöne junge Frau ich werde, wie toll das ist, dass ich abgenommen habe. Ich habe neue Klamotten gekriegt. Also das war eigentlich nur positiver Zuspruch. Und bei den Diabeteskontrollen im Krankenhaus, da hieß es immer, ja, da stimmt was nicht, Jasmin, du musst dich um deinen Zucker kümmern. So, aber da habe ich drüber hinweggeguckt, weil der Benefit, das Lob von außen, die Liebe von außen war viel, viel mehr wert und hat größer gewirkt als ein schlechter HbA1c.
Und hast du dir damals keine Gedanken um die gesundheitlichen Folgen gemacht?
Nein. Also ich würde fast unterschreiben, dass das niemand macht, der an Diabulimie erkrankt, weil das in dem Moment total irrelevant ist. Es ist völlig egal. Hauptsache, man ist dünn. Hauptsache, man wird akzeptiert und die Gesellschaft findet einen hübsch. Es ist völlig egal, ob man daran sein Leben verliert oder später davon irgendwelche Schäden hat. Das zählt absolut nicht.
Kanntest du damals noch andere junge Menschen mit Diabetes?
Nein. Also es gab zwar bei uns im Krankenhaus so eine Jugendfreizeit, aber die waren alle weitaus jünger als ich. Und ich kannte niemanden mit Diabetes.
Glaubst du, es hätte dir geholfen damals, wenn du eher Kontakt gehabt hättest?
Nein. Also es ist ja so, dass ich nach der Diagnose ungefähr 1 Jahr danach bin ich in den Diabetiker-Jugendheim gekommen, in Hinrichssegen in Oberbayern. Das gibt es heute nicht mehr. Und da habe ich ja wirklich mit Diabetikern in meinem Alter zusammengelebt. Und wir sind zusammen in die Schule gegangen und haben jegliche Freizeit miteinander verbracht. Und eigentlich ist da so, das kann ich sagen, da hat man eher so die Tricks mit untereinander ausgetauscht. Ja, also wie man zum Beispiel im Blutzucker fälscht, wie man Insulin schmuggelt, weil wir eigentlich kein Insulin auf dem Zimmer haben durften. Also das geht dann, das liegt wahrscheinlich auch am Alter, im Teenageralter geht das dann eher in die Richtung, wie können wir unsere Rebellion voranführen und nicht, wie können wir uns gegenseitig helfen. Ich glaube, das ist einfach dem Alter geschuldet.
Ja, dann springen wir nochmal vor wieder ins Krankenhaus. Dann bist du irgendwann wieder aufgewacht. Mhm. Wie ging es dann weiter?
Also das war natürlich krass, ja, also da aufzuwachen. Ich weiß, dass das war, also bis heute ist das ein ganz komisches Gefühl. Und also aus psychologischer Sicht ist dann alles schiefgegangen, was schiefgehen kann. Denn irgendwie hatten sich die Ärzte vorgenommen, mir bei jeder Visite einfach nur zu sagen, dass ich ja fast gestorben wäre. Und ob mir bewusst ist, dass ich fast gestorben wäre. Und ich wäre fast gestorben. Und das hat irgendwie gar nicht so viel bewirkt. Weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Ich wurde dann natürlich mit Insulin versorgt und habe dann ziemlich schnell gemerkt, dass ich zunehme. Ich war fast 4 Monate auf der Intensivstation. Und habe dann eben angefangen, mein Essen zu erbrechen, weil ich gedacht habe, irgendwie muss ich ja einfach ich muss mein Gewicht halten, ich darf auf gar keinen Fall zunehmen. Das ging dann so weit, dass ich dann auch eine Magensonde gekriegt habe. Und man hat mich dann eigentlich, also man muss sich das so vorstellen, ich war fast ein halbes Jahr dann dort im Krankenhaus und diese ganzen 6 Monate habe ich einfach überhaupt keine psychologische Betreuung bekommen. Die gab es dort nicht. Und als ich dann entlassen wurde, dann hat man praktisch meiner Familie und mir geraten, einen Psychologen aufzusuchen. Man hat uns auch eine Nummer gegeben. Aber aus heutiger Sicht, in der Zeit ist so viel Zeit ins Land gegangen. Ich wurde überhaupt nicht aufgefangen. Also man muss sich das dann auch so vorstellen. Ich bin dann aus dem Krankenhaus rausgekommen, sollte wieder in die Schule gehen. Das war Horror. Ich habe versucht, meine Jeanshosen anzuziehen. Ich habe es gibt so den Trick, wenn man ein paar Pfunde zunimmt, dann schneidet man sich oben den Bund ein, ein langes T-Shirt drüber, sieht keine Hose passt. Ich war dann am Knie mit meinem Schnitt. Also natürlich habe ich nicht in diese Hose reingepasst. Und so wieder in die Schule zu gehen, das war für mich eine absolute Horrorerfahrung. Also das hat irgendwie dem das obendrauf noch mal die Kirsche auf die Sahnehaube der Schrecklichkeit. So.
Und hast du dann mit Psychotherapie angefangen?
Genau, wir haben dann den Psychologen oder beziehungsweise den Psychotherapeuten aufgesucht, der uns aus dem Krankenhaus empfohlen wurde. Das war an der Uniklinik Tübingen, der Dr. Serra, der damals darauf spezialisiert war. Und der hat mir wirklich ungemein geholfen, weil die Essstörung ja nicht von ungefähr kam. Also meine Familie war total zerrüttet. Meine Eltern haben sich nur gestritten. Das kriegen Kinder immer mit. Und der hat mir dann wirklich geholfen, da meinen eigenen Weg zu finden, hat da auch ein bisschen schützend die Hand über mich gelegt und hat dann am Ende zum Beispiel auch dafür gesorgt, dass ich in dieses Diabetikerheim für Jugendliche komme, um einfach aus dem Schuss zu sein und damit man sich um den Diabetes kümmert.
Wie gehst du heute mit deiner Essstörung um? Das ist ja eigentlich eine Sache, die für immer bleibt, denke ich mir.
Genau, also ich sage ja immer, dass ich essgestört trocken bin. Ich bin nicht mehr aktiv in der Essstörung. Ich muss sagen, dass ich natürlich nach der Therapie dort noch einige Therapien hatte. Ich war 2016 auch stationär. Da war ich 6 Wochen in der psychosomatischen Klinik. Und ich würde sagen, wirklich, also von der Psyche her, essgestört sicher bin ich ja seit 2016 ungefähr. Also man muss sich das so vorstellen, dass das gute 15 Jahre gedauert hat, bis ich wirklich sicher in dem Bereich war. Also ich habe nie wieder das Insulinpirschen so betrieben wie damals, aber wenig gegessen, nicht richtig Insulin abgegeben, einfach die Diabetestherapie komplett verweigert. Ich hatte nie getestet, ich habe Insulin abgegeben, wie ich mir das gedacht habe. Also da war wirklich das gleiche System dahinter und im Unterbewusstsein wusste ich immer, dass mir das alles hilft, um mein Gewicht unten zu halten. Definitiv. Und genau, 2016 hatte ich dann den stationären Aufenthalt und da hat der Oberarzt mich dann gefragt, ob ich mich denn um meinen Diabetes kümmere. Und dann habe ich das wirklich das allererste Mal in meinem Leben gesagt, nein. Und irgendwas hat das ausgelöst, dass ich dann plötzlich einen Sensor hatte und eine Pumpe. Und dass das plötzlich Priorität in meinem Leben gehabt hat. Nicht die oberste, das hat es bis heute nicht. Ich möchte mich nicht von meinem Diabetes leiten lassen. Aber ich freue mich über einen guten HbA1c und ich freue mich, wenn die Werte stabil sind.
Wie denkst du heute über den Diabetes, das Insulin und dein Gewicht als Gesamtwerk?
Also, ich würde lügen, wenn ich nicht bis heute Probleme mit meinem Gewicht und mit meinem Aussehen hätte. Das spielt immer im Hintergrund mit. Und natürlich ist auch der Gedanke immer wieder dabei, nehme ich zu, wenn ich zu viel Insulin abgebe. Also wenn ich jetzt zum Beispiel zu viel Kohlenhydrate esse, werde ich dann zunehmen. Ja, also der Gedanke kommt schon immer wieder rauf. Aber ich bin davon zum Beispiel überzeugt, dass ein Mensch mit Diabetes genauso ab- oder zunehmen kann, wie ein Mensch ohne Diabetes. Also ich glaube nicht, dass Diabetes und damit das verbundene Insulin am Abnehmen oder Zunehmen hindert.
Und hast du das Gefühl, dass du den Diabetes jetzt mehr akzeptiert hast durch das CGM und die Pumpe? Oder glaubst du, dass so eine Akzeptanz selbst im Moment noch nicht so richtig
Nein,
da
also
ist?
da muss ich wirklich sagen, seit 2016, der Diabetes gehört zu mir und ich habe den voll akzeptiert. Es wäre natürlich schöner, wenn er nicht da wäre. Ich glaube, das geht jedem so, der Diabetes hat. Aber es ist, also sagen wir so, ich glaube, das kennt jeder. Wenn ich unterzuckert bin, gibt es für mich nichts Schlimmeres auf der Welt, als Mensch mit Diabetes zu sein. Aber im normalen Alltag habe ich den voll akzeptiert. Der ist integriert. Das funktioniert alles für mich. Und also das ist kein Stolperstein mehr in meinem Leben.
Das ist doch gut. Du bist auch verheiratet. Wie geht ihr als Paar mit deinem Diabetes um? Ist das oft Thema? Ist da auch die Essstörung häufiger ein Thema oder grenzt ihr das aus der Beziehung so ein bisschen aus?
Also, sagen wir so, mein Mann ist da. Sagen wir ein bisschen passiv. Er hat für sich das oder bei uns ist das ganz klar so geregelt, dass wenn ich ein Problem habe oder es irgendwas gibt, dass ich dann zu ihm komme und er nicht ständig fragt. Ja, also er weiß auch über die Essstörung Bescheid. Er unterstützt mich da auch. Er supportet mich auch und auch wenn ich Zweifel habe, dann versucht er natürlich aus dem Weg zu räumen. Er hat jetzt nicht die Dexcom-App bei sich auf dem Handy und kann von der Arbeit aus meinen Blutzucker mit kontrollieren. Aber er macht solche Sachen, wie wenn ich noch schlafe und er das Haus verlässt, dass er dann schaut, wie mein Wert ist und ob alles okay ist. Und er ist da schon dabei, aber. Und das liebe ich sehr. Es hat alles keine Priorität. Also die Priorität in unserer Beziehung sind wir und keine Erkrankung. Und das finde ich für mich unheimlich wichtig.
Du hast den Diabetes ja schon gehabt, als du ihn kennengelernt hast. Wie hast du damals das ihm deine ganze Geschichte vorgestellt und war das für ihn erstmal, naja, sagen wir mal, erschreckend oder wie hat er darauf reagiert?
Also, als wir uns kennengelernt haben, war ja der Diabetes zwar schon da, aber ja, also unakzeptiert. Und deswegen war das halt so, ja, ich habe Diabetes und Punkt. Und damit hat sich das erledigt. Und ich glaube, so die ganze Geschichte und alles, das kam erst so über die Jahre. Also wir sind jetzt 13 Jahre zusammen und über die Jahre hat er dann alles Stück für Stück erfahren. Ich glaube, das wäre auch ein bisschen viel auf einmal. Also gerade über die Essstörung hat er wirklich erst sehr, sehr spät erfahren, weil also das ist etwas, mit dem geht man nicht hausieren. Man erzählt jetzt nicht einfach jemanden, dass man eine Essstörung hat. Auch nicht seinem Partner, weil das ist einem ja auch irgendwo peinlich und das kann ja auch absolut von einem gesunden Menschen nicht nachvollzogen werden. Ja, also mich verunsichert es zum Beispiel, wenn jemand meine Portion irgendwie einklassifiziert, als wenn jemand zu mir sagt, das ist aber eine kleine Portion oder oh, das ist aber eine große Portion, verunsichert mich das immens. Das kann ein gesunder Mensch ja gar nicht nachvollziehen. Und da gibt es einfach Dinge, da muss man, also das kann jeder machen, wie er möchte, aber ich habe alles Stück für Stück über die Jahre erzählt und man kann das eigentlich so sagen, umso gesünder ich wurde, umso mehr hat er erfahren. So als praktisch, als hätte ich damit erst abschließen müssen, um ihm das zu erzählen, weil ich ja auch nicht wollte, dass er in die Rolle des Rettens reinkommt.
Und wie hat deine Familie deine ganze Geschichte miterlebt? Du hast gesagt, du bist dann ins Internat quasi gekommen. Mhm. Wie hat die das für sich erlebt? Sprecht ihr da auch jetzt im Nachhinein irgendwie manchmal drüber?
Also ich habe nur noch Kontakt zu meiner Mutter. Und es ist so, dass ich nach dem Internatsaufenthalt eigentlich dann von Pflegefamilie und Heim, bis ich dann 18 und in meine eigene Wohnung kam, also nicht mehr zu Hause gewohnt habe. Und ja, so wirklich drüber geredet. Mit meiner Mutter rede ich schon drüber, aber das, also ich erkläre mehr, als dass drüber geredet wird. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich ja dann 2016 auch beschlossen habe, eben mit meinem Psychologiestudium anzufangen und mich in dem Bereich weiterzubilden und zu entwickeln. Und dann bekommt man auch eine ganz andere Art an Reflektieren beigebracht. Also durch das Studium fängt man selbst an, sich noch mehr zu reflektieren, noch mehr zu verstehen. Und ich habe dann 2017 nochmal beschlossen, in Therapie zu gehen. Muss ich das so vorstellen, dass ich eigentlich immer tiefenpsychologische Therapie hatte, sprich, man hat immer geschaut, wo ist die Wurzel, woher kommt das alles, wieso ist das alles so, was für meinen Charakter zum Beispiel sehr wichtig ist, ich möchte immer wissen, wo was entsteht, habe dann aber gesagt, ich möchte jetzt mal was Neues ausprobieren und habe eine Verhaltenstherapie gemacht, wo es eher darum geht, das und das Verhalten, wie können wir das ändern? Und das hat mir sehr, sehr viel gebracht, gerade im Bereich der Essstörung, weil ich eben doch immer wieder Ausrutscher hatte. Ja, das waren dann vielleicht auch mal Fressanfälle zum Beispiel. Und das wurde dann erst klar. Und deswegen, also manche brauchen dieses Feedback von der Familie und dass darüber geredet wird und dass das geregelt wird. Aber da ich ja im Prinzip schon so lange aus diesem Familienverbund raus bin, war das für mich gar nicht so wichtig.
Und inwieweit hat dir dann der Kontakt zu anderen Menschen mit Diabetes, die vielleicht auch Essstörungen oder unter Essstörungen leiden oder eben das auch mal irgendwie für eine Zeit lang getestet haben, wie weit hat dir das geholfen, mit solchen Leuten in Kontakt zu kommen?
Also das ist immer ein ganz besonderer Kontakt, finde ich, was auch unheimlich, also das ist so ein Wohlgefühl, ja, wenn ich zum Beispiel mit dieser spreche und dann kommt sowas wie, kennst du das? Ja, oh mein Gott. Und dann denkt man und fühlt und das ist dann einfach so auf einer Ebene, wenn man praktisch, wenn dein Gegenüber zu 100% versteht, wie man sich zum Beispiel bei irgendeiner Aussage fühlt. Und das hat dann sowas von Normalität. Weil ansonsten natürlich, wenn ich mit meinem Mann oder Freunden drüber rede und also das wirklich deep geht, dann ist das schon so, dass man in der Erklärposition ist und auf jeden Fall weiß, dass man seine Gefühle erklären muss. Und wenn ich zum Beispiel jetzt mit Lisa über was rede, da weiß ich, dass ich das nicht erklären muss, sondern dass sie das nachvollziehen kann. Und das natürlich macht es das leichter.
Ja. Hast du jetzt abschließend vielleicht noch, vielleicht, was hätte dir geholfen, wie dein soziales Umfeld dich hätte auffangen können? Also vielleicht nicht diese wertenden Kommentare oder so. Gibt es da irgendwas, wo du denkst, das wäre schön, wenn das Menschen wüssten, die mit Menschen mit Diabetes und Essstörungen zusammenleben
Ich
oder
glaube,
Kontakt
das
haben oder wie auch immer?
Allerwichtigste für die Menschen, die mit essgestörten Menschen mit Diabetes zu tun haben, ist zu wissen, dass man niemanden retten kann. Also nichts, was mein Umfeld getan oder gesagt hätte, hätte mich davon abgebracht, das zu machen. Das ist Fakt. Also jemand, der eine Essstörung hat und darunter leidet, ist krank. Es ist eine psychische Störung und da kann man im Prinzip, also nein, nicht im Prinzip, sondern da kann ein niemand raushelfen. Jemand, der einen liebt, kann einen da nicht raushelfen. Das, was ich immer empfehle, und das sage ich auch meinen Klienten, ich habe ja auch viele Klienten, die an Essstörungen leiden und deren Familien, man kann als Außenstehender eigentlich nur sagen, ich liebe dich, ich bin für dich da, ich finde das nicht in Ordnung, was du machst. Aber wenn du meine Hilfe brauchst, dann stehe ich dir zur Seite und wir schaffen das. Und man muss sich dann auch klar sein, dass sowas dauern kann und dass das auch erst böse enden muss, bevor da eine Hilfe entsteht. Also ich kenne bei vielen Essgestörten das, dass da erst ein Zusammenbruch kommen muss. Wirklich erst der absolute Nullpunkt, bevor da etwas passiert. Und dann ist es ganz wichtig, sich professionelle Hilfe zu holen im Sinne einer Therapie.
Ja, ich denke, professionelle Hilfe ist in diesem Zusammenhang auf jeden Fall das A und O.
Ja, absolut.
Liebe Jasmin, ich danke dir sehr für das Gespräch, für die tiefen Eindrücke, die du uns gegeben hast. Und ich wünsche dir weiterhin alles, alles Gute und freue mich, falls wir uns bald mal wieder hören.
Vielen Dank. Ich wünsche dir auch alles Gute.
Susa, du hast jetzt das Interview mit Jasmin gehört. Was sagst du dazu? Kennst du solche Fälle aus deiner Tätigkeit?
Ja, solche Geschichten, die kennen wir. Also, wobei Jasmins Geschichte natürlich schon besonders heftig ist, weil sie das Ganze ja eben so knapp überlebt hat. Aber ich bin auch echt froh, dass wir so eine Geschichte jetzt mal im Podcast haben, weil an dem Beispiel echt ganz schön sichtbar wird, wie schnell das bei Menschen mit Diabetes oder hier jetzt in dem Fall bei einer Jugendlichen mit Diabetes gehen kann, nicht unbedingt muss, aber kann, dass sich da so eine handfeste psychische Störung rund um den Diabetes entwickelt. Das war jetzt in dem Fall eine Essstörung, aber ich denke, in unserem vorhergehenden Podcast ist das ja auch ganz gut klar geworden, dass das ja auch eben zu anderen psychischen Störungen kommen kann.
Ja, was ist dir denn besonders aufgefallen beim Anhören?
Besonders aufgefallen ist mir beim Anhören, dass Jasmin in ihrer Geschichte ja ganz gut selbst benennen kann, was diese ungünstigen Umstände waren, die das überhaupt ermöglicht haben, dass sich eine psychische Störung entwickeln konnte. Also es hätte ja eigentlich auch nach der Diabetesdiagnose alles einigermaßen gut weitergehen können. Aber diese ungünstigen Umstände, die ich jetzt angesprochen habe, die würden wir in der Therapie, wenn wir ein Störungsmodell entwickeln würden, die sogenannten prädisponierenden Faktoren nennen. Also die Dinge, die eine gewisse Vulnerabilität begünstigen. Und das waren in Jasmins Fall zum einen diese offenbar sehr schwierigen familiären Umstände, die sie ja angedeutet hat, und zum anderen das starke Übergewicht, das sie von Kindheit an hatte. Und damit waren natürlich, also sehr wahrscheinlich, solche Themen wie Essen, Gewicht, Aussehen, Ernährung, wahrscheinlich von klein auf irgendwie sehr präsent und das kann sich dann sehr ungünstig auswirken.
Und kann man dann also sagen, dass der Diabetes in diesem Fall oder in vielen Fällen das Fass zum Überlaufen gebracht hat oder bringt?
Ja, weil die Insulintherapie, die dann durch den Diabetes nötig geworden ist, die hat ja dafür gesorgt, dass sie nach dieser ersten Gewichtsabnahme, erstmal durch den unerkannten Diabetes, dann ja wieder sehr stark an Gewicht zugenommen hat. Und da sehen wir ganz oft, dass dieser Effekt gerade bei Mädchen oder jungen Frauen wirklich zu richtig viel Verzweiflung führt, weil die schämen sich dann und stehen dem Ganzen halt auch so hilflos gegenüber. Und das kann ich persönlich echt total gut nachvollziehen. Ich finde auch, dass das wirklich eine schwierige Situation in dem Moment ist. Und ein wichtiger Faktor, der da ganz sicher dazu beigetragen hat, dass diese Essstörung auch weiter aufrechterhalten wurde, ist wahrscheinlich, dass Jasmins Umfeld ja dann angefangen hat, ihr Komplimente für die Gewichtsabnahme durch das Insulin-Purging zu machen. Und da finde ich es ganz spannend, dass Jasmin das ja nicht nur als Lob, sondern auch, wie sie gesagt hat, als Liebe von außen empfunden hat. Und das zeigt irgendwie, dass hinter so einem einfachen Kompliment, das wahrscheinlich ohne großen Hintergedanken dahergesagt wurde, oftmals für die Betroffenen so eine ganz tiefe Bedeutung stecken kann. Und ich glaube, das habe ich vielleicht auch schon mal in unserem Essstörungspodcast gesagt, aber ich bin mir nicht sicher. Im Zweifel sage ich es nochmal, man kann das nicht oft genug sagen. Ich warte wirklich auf den Tag, an dem niemand mehr Kommentare für eine Gewichtszunahme oder Abnahme erntet. Das Umfeld ist sich in den meisten Fällen bestimmt nicht darüber im Klaren, welchen Schaden das anrichten kann.
Da hast du vollkommen recht. Jasmin hat ja auch die Behandlung der Essstörung in Verbindung mit dem Diabetes angesprochen. Was sagst du dazu?
Da ist mir aufgefallen, dass sie ja bei ihrem super langen Aufenthalt im Krankenhaus wahrscheinlich medizinisch sehr gut, sehr intensiv versorgt wurde, aber die psychische Symptomatik eher ziemlich vernachlässigt wurde. Sie hat ja erzählt, dass dieser Rat, sich psychotherapeutische Hilfe zu suchen, erst recht spät kam, also eigentlich erst nach dem Klinikaufenthalt. Und das wäre einfach zeitgleich zu der medizinischen Behandlung so wichtig gewesen. Ich würde jetzt an der Stelle gerne sagen können, dass das so wahrscheinlich heute nicht mehr passieren würde. Also das ist ja bei Jasmin schon einige Jahre her. Aber das wäre wahrscheinlich unrealistisch. Also ich glaube sicher, dass es in der einen oder anderen Klinik durchaus Psychologen oder Psychologinnen gibt, die dann mal zum Konsil vorbeischauen. Aber mehr passiert aus meiner Erfahrung heraus auch heute meistens oft nicht. Ich finde es aber toll, dass sie damals dann auch einen Therapeuten gefunden hat, der die Themen Psychotherapie und Diabetes gut zusammenbringen konnte. Das war wahrscheinlich echt ein großes Glück. Und ich fand es interessant, dass Jasmin auch Erfahrungen mit verschiedenen Therapierichtungen machen konnte. Also sie hat ja sowohl tiefenpsychologische Therapie als auch später dann Verhaltenstherapie gemacht und hat gesagt, dass ja jede Richtung für sich irgendwie hilfreich war. Wobei ich da noch kurz was zur Verhaltenstherapie sagen mag, damit das, was sie gesagt hat, nicht missverständlich rüberkommt. Natürlich beschäftigt sich auch die Verhaltenstherapie mit den Ursachen für eine Störung, sonst könnten wir solche wichtigen Sachen wie Störungsmodelle zum Beispiel gar nicht entwickeln. Das habe ich aber, glaube ich, auch schon in dem einen oder anderen vorherigen Podcast erklärt. Und die Verhaltenstherapie geht dann aber eben auch zum Beispiel den Schritt der Verhaltensänderung im Hier und Jetzt.
Jasmin hat ja auch berichtet, dass CGM und die Pumpe ihr ziemlich gut geholfen haben, den Diabetes zu akzeptieren. Wie stehst du in der Psychotherapie zu diesen Techniken? Oder Technik generell?
Also auch wenn die Diabetestechnik jetzt natürlich nicht die ursächlichen Probleme einfach wegmachen kann, die hinter einer psychischen Störung stecken, sehen wir schon auch immer wieder, dass die Technik das plötzlich leichter macht, psychische Hürden zu nehmen. Und dann nutzen wir das natürlich auch sehr gerne. Also man muss jetzt in der Psychotherapie nicht immer nur den sehr schweren Weg gehen, man darf auch mal den angenehmeren, leichten Weg gehen.
Und dann ging es ja am Ende noch um den Stellenwert dieser ganzen Problematik in der Paarbeziehung.
Ja, da ist mir aufgefallen, dass Jasmin wirklich für sich so ihren ganz individuellen Weg gefunden hat, mit der Thematik umzugehen. Und das ist ja auch nötig. Ich kann das gut nachvollziehen, dass sie sich irgendwie sicherer gefühlt hat, ihrem jetzigen Mann alles erst so nach und nach zu erzählen. Wahrscheinlich, weil sie ja in ihrer Problematik selbst noch nicht so wirklich gefestigt war und, wie sie gesagt hat, ihren Diabetes selbst noch nicht akzeptiert hatte. Ich bin aber auch trotzdem davon überzeugt, dass es nicht nur diesen einen Weg gibt, so ein Thema in so eine beginnende Partnerschaft einzuführen. Vielleicht ist es für andere ja viel passender, wenn sie schon ganz am Anfang die Karten auf den Tisch legen sozusagen und das jetzt nicht unausgesprochen erstmal lange mit sich rumtragen. Also ich glaube schon, dass es da Unterschiede gibt. Was ich total schön fand, war, wie Jasmin erzählt hat, dass ihr Mann morgens noch schnell ihren Blutzucker checkt, bevor er das Haus verlässt. Das habe ich so ehrlich gesagt auch noch nicht gehört, finde es aber echt toll. Und das zeigt doch echt gut, dass der Diabetes, wie sie auch gesagt hat, jetzt nicht unbedingt ein ständig präsentes Thema sein muss, um das man viele Worte macht, sondern dass er schon aber auch irgendwo seinen Platz in der Beziehung hat.
Am Ende des Interviews habe ich Jasmin gefragt, was sie sich in der Retro-Perspektive von ihrem Umfeld gewünscht hätte. Was würdest du dir denn wünschen, nachdem du das Ganze gehört hast?
Also, wenn ich das so abschließend betrachte, ist ja das, was wir jetzt so gehört haben, echt das allerbeste Beispiel dafür, wie wichtig das ist, dass bei der Behandlung eines Diabetes eben nicht nur die medizinische Seite betrachtet wird, sondern eben auch die psychologische. Und ich bin mir auch fast sicher, dass die Personen, die damals Jasmins Diabetes behandelt haben, jetzt zu irgendeinem Zeitpunkt gemerkt haben müssen, dass da irgendwas total aus dem Ruder läuft. Also eine massive Gewichtsabnahme, immer miserable Blutzuckerwerte und das Ganze dann in Kombination mit einer Teenagerin, da wird man schon zu irgendeinem Zeitpunkt wenigstens kurz auf die Idee kommen, dass ein Insulin-Purging vorliegen könnte. Aber das ist auch gar nicht der Punkt. Also ich denke, das passiert auf jeden Fall. Aber die große Frage, vor der dann die Diabetologen und Diabetologinnen stehen, ist eher, was mache ich denn jetzt mit der Patientin oder zu wem schicke ich die denn? Weil das ist ja ein Symptom einer psychischen Problematik und da sind dann die Diabetologen und Diabetologinnen einfach raus. Da haben jetzt zum Beispiel die diabetologischen Praxen hier im Rhein-Main-Gebiet Glück, weil viele von den Praxen wissen, dass es unsere Ambulanz gibt und dass wir uns gut mit der Thematik auskennen und wir sorgen ja auch für den Nachwuchs, weil wir die Leute eben in dem Bereich weiterbilden. Und in ein paar mehr Gegenden Deutschlands gibt es dann eben auch noch entsprechende Kolleginnen. Aber es ist wünschenswert, dass diese psychosoziale Versorgung von Menschen mit Diabetes wirklich flächendeckend besser wird und dass das auch von berufspolitischer Seite erkannt wird, dass das wichtig ist und da entsprechende Strukturen geschaffen werden. Aber da arbeiten wir dran. Und wenn man sich jetzt als Betroffene oder Betroffene gern selbst informieren möchte, wohin man sich wenden kann, gibt es ja auch immerhin noch die Blattsugar-Lounge, die ist ja auch gut informiert und kann an entsprechende Stellen verweisen. Und das machen wir ja zum Beispiel am Ende eines jeden Podcasts auch, so wie gleich.
Susa, vielen, vielen Dank. Ich glaube, wir könnten jetzt noch ewig weitersprechen und noch einige Staffeln füllen. Das war
Ja.
es jetzt aber fürs erste Mal. Und wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, dürft ihr die gerne schicken. Vielleicht starten wir dann nochmal mit einer zweiten Staffel oder mit einer nächsten Staffel. Und bis dahin, vielen Dank, Susa.
Ja, vielen Dank an die Blood Sugar Lounge, vielen Dank an alle, die das sich angehört haben. Danke auch an Jasmin, dass sie sich für das Interview zur Verfügung gestellt hat. Ich finde es jetzt irgendwie krass, dass das Ganze vorbei ist. Aber ich freue mich auch auf Freizeit, die ich nicht mehr mit Podcast-Vorbereitungen füllen muss. Also ja.
Die Freizeit sei dir gegönnt.
Danke.
Susa, bis bald.
Ja, tschüss.